Aus der Lektüre älterer Carey-Vorlesungen weiß ich, dass ich nicht die Erste und nicht die Einzige bin, die hier steht und zweifelt. Wie kann ich sprechen? Was soll es sein, dass ausgerechnet ich euch zu sagen habe? Wie kann ich sicher sein, dass nicht nur jede und jede, sondern auch ich etwas sagen kann und darf, wenn ich gefragt werde? Diesen destruktiven Gedanken kann ich nur abwehren, indem ich ihm gerade ausreichend viel Raum gebe und ihn in dieser Vorlesung kontextualisiere. Dass ihr mich als Jungfreundin angefragt habt, macht es natürlich etwas leichter. Ich darf oder soll sogar unfertig, unausgegoren, jugendlich ungestüm sprechen. Ich bin jetzt nach 2 Jahren Vorbereitung mehr oder weniger bereit zu sprechen, aber, und das will ich zum Thema machen, ich bin unfertig. Indem sie vom bereit, aber unfertig sein handelt, ist diese Vorlesung aus Jungfreundesicht. Ich kann euch aber weder die Jungfreundinnen und Jungfreunde erklären, noch kann oder will ich für sie sprechen. Ich kann nur als Jungfreundin sprechen, aus meiner Erfahrung als Jungfreundin und unter Jungfreunden, sowie von dem, was ich bei und mit den europäischen Jungfreunden IMEF erfahren und über das Quäkerwerden gelernt habe. Ich kann nur das vom geistigen Leben der Jungfreunde weitergeben, was zu mir in meinem Jungfreundinsein spricht. Das Schreiben an dieser Vorlesung begann als ein vorsichtiger Versuch darüber, wie sich das biografische Aufwachsen unter Freundinnen und Freunden und das spirituelle Wachstum in der Gemeinschaft der Freundinnen und Freunde kreuzen, berühren, verschränken in diesem meinem Jungfreundinsein. Sie tun das natürlich auch in anderen Lebensphasen, aber von denen weiß ich noch nichts oder ich habe es bereits wieder vergessen. Jungfreundin zu sein ermöglicht mir, mich in mehreren Quäkergruppen gleichzeitig zu engagieren, die unterschiedliche und doch wieder ähnliche Dynamiken haben. So hilft es mir, mit ein bisschen Abstand auf unser Ringen zu schauen und das Gesamtbild, die Quäkergemeinschaft als Gemeinschaft von Freundinnen und Freunden, nicht aus dem Blick zu verlieren. Indem ich heute über die Erfahrungen spreche, die ich mit und unter den europäischen Jungfreunden gemacht habe, kann ich über jene reflektieren, die ich mit und unter euch der Deutschen Jahresversammlung mache. Es ist aber natürlich keine Wertung, meine beiden Gemeinschaften sind mir gleich lieb, beide machen mich oft froh und treiben mich oft fast in den Wahnsinn. Und das ist auch nicht absolut gemeint, denn IMEF wird dieses Jahr ungefähr 30 Jahre alt, die Deutsche Jahresversammlung 90, ich war nur einen ganz kleinen Wimpernschlag lang dabei. Wenn ich hier spreche, dann meine ich mit wir mal uns als Jahresversammlung und mal uns als europäische Jungfreunde. Aber da, wo es drauf ankommt, da verschwimmen die Grenzen und es geht mir um ein größeres, offeneres, gehalteneres Wir. Anders gesagt, ich will zwar darüber sprechen, was den Jungfreundeweg besonders macht, über die Dinge, die wir sehen, sagen und tun können, weil wir den Quäkerweg aus einer besonderen Lebenssituation heraus betrachten gehen und uns aneignen. Aber es geht mir auch darum, dass unter Jungfreundinnen und Jungfreunden kein anderer Geist wirkt als unter Freundinnen und Freunden. Zwar betrachte ich IMEF als eine Art Gedankenspiel, als Quäkergemeinschaft unter dem Brennglas, um allgemeinere Prozesse im Quäkertum und in der Deutschen Jahresversammlung besser zu verstehen und vielleicht im Spiegelbild beschreiben zu können. Jenseits des Spiels aber geht es mir nur darum, wie ich mit den Jungfreunden gefunden habe, was das Quäkertum für mich ausmacht. Im Prozess des Schreibens hat sich das Thema dieser Vorlesung deshalb weiterentwickelt, zu der Frage, was wir als Einzelne, Jüngere wie Ältere und als Gemeinschaft brauchen, um wachsen zu dürfen. Der Ausdruck wachsen dürfen oder being free to grow stammt aus einem Gedicht von Rosa Ausländer. Eine Insel erfinden, allfarben wie das Licht. In seinem Schatten willkommen heißen die Erde. Sie bitten, uns aufzunehmen in Gärten, wo wir wachsen dürfen, brüderlich, Mensch an Mensch. Wachsen dürfen ist ein Segen, etwas, das kaum aufgehalten werden kann, solange wir das Lebensnotwendige haben. Aber uns einander Wachstum zu ermöglichen, Mensch an Mensch, das ist auch jene Aufgabe, durch die wir erst zu einer wirklichen Gemeinschaft werden. Eine Antwort auf die Frage, was wir brauchen, um wachsen zu dürfen, ist das Sprichwort: Wenn Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln, wenn sie größer werden, gib ihnen Flügel. Aber meine eigene Erfahrung mit Quäkerflügeln und Quäkerwurzeln war genau andersherum. Erst bekam ich Flügel, später fand ich Wurzeln. Ich bin nicht in eine Quäkerfamilie geboren worden, aber dennoch unter Freundinnen und Freunden aufgewachsen, als doppeltes Findelkind. Denn als ich 12 Jahre alt war, wurde ich über Ecken und Zufälle hinweg eingeladen, an der Osterfreizeit der Junioren, damals in Udenhausen, teilzunehmen. Von Quäkern hatte ich da noch nie gehört. Meine erste Andacht erlebte ich dementsprechend gänzlich unvorbereitet. Niemand führte mich ein. Wir saßen im Kreis und plötzlich waren alle still. Ich erinnere mich, wie ich anfangs ganz unruhig und verstört war, wie ich versuchte, das Vaterunser aus dem Religionsunterricht zu memorieren, wie ich dann ruhig wurde und die Stille umarmte. In dieser Woche erlebte ich gegenseitige Achtung, gelebte Gleichwürdigkeit, Entscheidungsfindung ohne Abstimmung, und abends las ich mich durch die Bibliothek und fragte den anderen Jungfreunden und den erwachsenen Gästen Löcher in den Bauch. Mit meinen 12 Jahren altkluger Lebenserfahrung fühlte ich mich plötzlich wieder ganz klein und schutzlos, gleichzeitig aufgehoben und willkommen geheißen. Ich fühlte mich als Findelkind. Und der Quäkerweg und die Andacht waren wie Flügel, die mir von guten Feen geschenkt wurden. Mein Start mit euch war märchenhaft und glücklich und gesegnet mit Menschen, die mich umarmten und akzeptierten und adoptierten, die mir Antworten und Fragen gaben und mich so lange weinen ließen, bis der Schmerz nachließ. Als ich dann einige Jahre später begann, zur Andacht meiner lokalen Gruppe zu gehen und zur Jahresversammlung zu fahren, da stellte sich mir aber eine Schwierigkeit oder ich mir ein Bein. Ich fragte mich, wie kann ich erwachsen werden, vom Findelkind zum vollwertigen Quäker? Ich glaubte, eine andere Legitimation des Mit-Euch-Seins erwerben zu müssen, um etwas zurückgeben zu können. Aber ich suchte in der falschen Richtung und so geriet ich in eine tiefe spirituelle Krise, die ich erst umwenden konnte, als ich dann ein zweites Mal zum Findelkind wurde, mit Mitte 20, bei meinem ersten Treffen mit den europäischen Jungfreunden. Dort fand ich dann die Wurzeln zu den Flügeln. Und jetzt weiß ich, dass ich beide brauche und dass ich mit Wurzeln höher und freier fliegen kann. Zurück aus der Zukunft. Junge Menschen im Alter etwa zwischen 18 und 35 Jahren, die den Quäkerweg gehen wollen, erfahren bei Quäkern oft ein herzliches Willkommen. Wie schön, ein junges Gesicht zu sehen. Sowas haben wir ja viel zu selten. Vielleicht sterben wir ja doch nicht aus. Ihr jungen Leute seid schließlich die Zukunft der religiösen Gesellschaft. Das ist so gut gemeint und hinterlässt so einen bitteren Nachgeschmack. Ich lebe, glaube und wirke nicht in der Zukunft, sondern jetzt. Und ich bin nicht erst irgendwann zukünftig Teil der religiösen Gesellschaft, sondern heute. Deshalb will ich euch davon erzählen, wie junge Freundinnen und Freunde nicht eure Zukunft sind, sondern Teil unserer gemeinsamen Gegenwart. Im ersten Teil berichte ich von der Gegenwart unter Jungfreundinnen und Jungfreunden, von den Flügeln und von der Freude, Jungfreundin zu sein. Im zweiten Teil erzähle ich davon, wie ich bei IMF meine Quäkerwurzeln fand und sie jetzt auch in der deutschen Jahresversammlung suche. Und abschließend will ich im dritten Teil die Frage stellen, wie wir alle zusammen wirkliche Gemeinschaft leben können und wachsen dürfen. Flügel. Was glaubt ihr eigentlich, wer wir sind? Dieser Satz, wir sind nicht eure Zukunft, sondern Teil unserer gemeinsamen Gegenwart, ist die Reaktion darauf, wie innerhalb der religiösen Gesellschaft über junge erwachsene Freundinnen und Freunde gesprochen wird. In der Wertschätzung klingen häufig übergroße Erwartungen mit, Enttäuschungen und ein apokalyptischer Tonfall. So hieß es etwa vor 2 Jahren im Friends Journal: Wir Freunde haben eine Geschichte, in der junge erwachsene Freunde in der Vergangenheit die Ausrichtung unserer religiösen Gesellschaft geformt haben. Schon George Fox war faktisch betrachtet ein Jungfreund. Heute aber haben wir einen ständigen Rückgang der Zahlen junger erwachsener Freunde in unseren Bezirks- und Jahresversammlungen. Als ich diesen Artikel las, in dem die Autorin zeigt, dass die frühen Freunde nicht nur früh, sondern auch jung waren, da war ich versucht, mich und uns zu verteidigen. Ich könnte euch wunderbare junge Menschen vorstellen, die hier und heute Quäkertum leben und Zeugnis ablegen. Und ich fürchte, dass viel davon unter dem Radar des Quäkertums geschieht, weil es in anderen Medien, an anderen Orten, zu anderen Themen oder in einer anderen Sprache geschieht, als ihr es vielleicht erwarten würdet. Aber daran kann ich mit einer Vorlesung nur wenig ändern. Da hilft es nur, wenn wir und wir ins Gespräch kommen. Und ich glaube, dafür müssen wir gemeinsam die Perspektive ändern. Nicht mehr junge Freundinnen und Freunde als Todesboten des bevorstehenden Aussterbens der religiösen Gesellschaft sehen und auch nicht als diejenigen, deren Aufgabe es ist, dieses zu verhindern. Bitte lasst uns kurz aufhören, den Geist mit Mitgliederzahlenstatistiken zu vernebeln und nicht mehr fragen, ob wir aussterben werden, sondern ob und wie wir jetzt unseren radikalen Glauben leben und tun, was die Liebe von uns fordert. Denn in der gemeinsamen Gegenwart, in der wir alle teilhaben, formen wir alle die Ausrichtung der religiösen Gesellschaft, jede und jeder Einzelne, jede Generation auf einzigartige und unersetzliche Weise. Und das, was mich am Jungfreundesein interessiert, hat sowieso nur sehr begrenzt damit zu tun, ob man nun 23, 28, 40 oder 80 Jahre alt ist. Es ist nämlich eine Eigenart des Quäkertums selbst, sich im Wechsel von Tradition und Erneuerung immer wieder neu zu erfinden und wiederzufinden, was bereits da ist. Beständige Offenbarung und fortgesetzte Revolution. Das Verhältnis zwischen den Generationen, die Rolle oder vielleicht sogar das Amt, das die Jungfreunde darin spielen, spiegelt nur diese Dynamik, die das Quäkertum insgesamt, unsere Gruppen und Versammlungen und jede und jeden Einzelnen von uns sowieso regelmäßig durchrüttelt. Oder das zumindest sollte, wenn wir es zulassen. Es geht mir also weder darum zu sagen, dass wir Jungfreunde alles anders und besser machen, sondern es geht mir darum, das Jungfreundesein als eine Art, mich zum Quäkersein in Beziehung zu setzen, zu erkunden. Der Schatz, den ich mit euch teilen will, ist nicht ein Privileg der Jugend, sondern eines des Quäkerseins, das die Jungfreunde aber vielleicht besonders wertschätzen. Was glauben wir eigentlich, wer wir sind? Anfang 2015 standen beim E-Mail-Frühjahrstreffen in Georgien Jungfreundinnen und Jungfreunde aus Ungarn, Deutschland, den Niederlanden und England in der Küchenhütte beisammen. Eine von uns, ganz neu bei E-Mail und überhaupt bei Quäkern, fragte in den Raum: Sag mal, wer von euch wurde als Quäker geboren? Ein Teil der Antwort waren natürlich die Geschichten derjenigen, die aus Quäkerfamilien stammen und die gerade deswegen E-Mail brauchen, um das Quäkertum als ihr eigenes zu entdecken, um nicht nur als Kinder ihrer Eltern, sondern als sie selbst wahrgenommen zu werden. Und es waren die Geschichten derjenigen, die als junge Erwachsene zu den Quäkern fanden. Darüber hinaus traf die Frage aber einen Nerv, weil es jene Frage ist, die alle E-Mailer umtreibt, unabhängig vom Weg, über den wir das Quäkertum kennenlernten. Wir fragen uns, machte das Quäkersein uns immer schon aus, noch bevor wir es benennen konnten? Ist Quäkerwerden ein Nachhausekommen und ein Coming-out? Oder ist das Quäkertum etwas, das wir anstreben, an dem wir uns aber auch abarbeiten und zu dem wir uns verhalten? Zu sagen, ich bin Jungfreundin, bedeutet für viele Jungfreunde nicht, die Frage, ob sie Quäker sind und was das bedeutet, aufzuschieben, sondern ist gerade der Ausgangspunkt dieser Frage und der Suche nach einer Antwort. Ein Jahr zuvor hatte eine andere Frage in ähnlicher Weise unsere Suche formuliert. Beim Ostertreffen in Mazedonien aßen, musizierten und feierten wir mit unseren Gastgebern aus Hostel und Freiwilligeneinsatz und sie baten uns neugierig, mal eine Andacht mit ihnen zu halten. Und als wir uns nach einer kurzen Andacht die Hände reichten, stellte unsere Gastgeberin die Gretchenfrage: So, are we Quakers now? Also, sind wir jetzt dann Quäker? Und wieder: Wann sind wir Quäker? Was müssen wir erlebt, erfahren, entschieden haben, um Quäker zu sein? Wie sehr müssen wir unserem Ideal entsprechen? Wie viele Krisen überwunden? Wie viel Veränderung bewirkt haben? Wie viele Ämter gehabt? Wie viele Kekse auf Arbeitsausschüssen gegessen? Wie oft? Wir haben zwei Gegenfragen. Einerseits, wie können wir aufhören, unser Licht unter den Scheffel zu stellen, unsere Stimme erheben und Antworten auf die Frage zu geben, was es heißt, heute, hier und jetzt Quäker zu sein. Aber auch, wollen wir das überhaupt, jetzt, dann Quäker sein? Wie können wir verhindern, uns ins Quäkertum fallen zu lassen, wie in einen bequemen Sessel, und selbst bequem zu werden, weil wir jetzt wissen glauben, wer wir sind und damit auch, was Quäker sein bedeutet? Zwischen wer hier wurde als Quäker geboren und sind wir jetzt Quäker, ist der Ort, an dem ich unter Jungfreunden und Jungfreundinnen zu Hause bin. In der Offenheit dieser Fragen bin ich durch Sie in meinem Suchen begleitet, nicht zum Antworten gedrängt, sondern im Lauschen auf die Antwort gehalten. Wie können wir Quäker sein, ohne mit dem Quäkerwerden aufzuhören? Von der Freude, Jungfrauen zu sein. Vielleicht ist dieses ständige Nachdenken darüber, wer oder was wir eigentlich sind, typisch jung. Vielleicht ist es aber auch typisch Freunde. Zur biografischen Verfassung junger Freundinnen und Freunde spricht ein bestimmter Aspekt des Quäkertums besonders deutlich. Die Offenheit für neues Licht, die ein abgeschlossenes Weltbild oder ein definitives Verständnis des Quäkerseins immer wieder verunsichert. Die Gemeinschaft der Jungfreunde und die Beschäftigung mit dem Quäkertum hilft uns, unser Suchen und unser Unfertigsein zu tragen. Mehr noch, es als einen Zustand zu verstehen und zu leben, der es uns erst ermöglicht, zu wachsen. Und damit wachsen dürfen, als einen Schlüssel zum Quäkertum zu entdecken. Nichts ist abgeschlossen, nichts erledigt, nichts sicher. Und darin ist alles gegeben, alles zu tun, alles zumutbar. Von diesem Ort aus leben Jungfreunde-Gemeinschaften die Freude, Quäker zu sein. Sie haben dafür eine eigene Sprache und eigene Formen gefunden und sind so weder eine einfache Kopie ihrer Elternjahresversammlungen, noch einfach nur Gruppen von Jugendlichen, die Spaß miteinander haben. Dazu gehören Geschäftsandachten, die dauern, solange sie eben dauern, Lachanfälle, Gruppenumarmungen, Wink, Lieder, Spiele, Geschichten. Aber auch eine Auseinandersetzung mit dem Quäkerwerden, mit dem Unfertigsein und mit der Frage, wie wir leben wollen. Wir gehen aufs Ganze und machen uns verletzlich, um nicht zu verhärten. Wir üben zu vertrauen in uns, ineinander, in den Prozess, in das Gehaltenwerden durch die Gemeinschaft, in sich öffnende Wege, in das Gute, in das, was manche von uns Gott nennen und manche anders und manche gar nicht. Dazu gehören Leichtigkeit im Herzen, Spontanität, Übermut bis Größenwahn, viele starke Ausrufezeichen. Dazu gehören aber auch Praxis, Übung und die Ernsthaftigkeit der spirituellen Suche, viele zarte Fragezeichen. Licht. Und wenn wir fliegen, dann üben wir nicht das Fliegen, sondern wir üben, den Flügeln zu vertrauen, von denen wir durch das Quäkertum gelernt haben, dass sie uns gegeben sind. Besonders deutlich erlebt habe ich das bei der Schlussversammlung des IMF-Jahrestreffens 2014 hier in Bad Pyrmont. Ich war gerade als Schreiberin benannt worden und plötzlich fiel es mir furchtbar schwer, geduldig zu sein und zu vertrauen. Ich saß da und dachte, wie werden andere Freundinnen und Freunde reagieren, wenn sie die Beschlüsse dieses Wochenendes lesen? Werden sie unsere Leichtigkeit teilen, die Gewissheit, dass Worte sowieso immer nur höchstens gut genug sein können und gar nicht perfekt sein müssen? Oder würden sie an der Ernsthaftigkeit unseres Suchens zweifeln? Immer tiefer fiel ich und immer weniger gathered, versammelt, war unsere Andacht. Und dann las der schreibende Freund vor, was er als Closing Minute entworfen hatte. Worte voller Dankbarkeit für die Gemeinschaft und das Vertrauen in den Prozess, die es uns ermöglichten, wichtige Entscheidungen einmütig zu treffen, und die Worte Listening to Birdsong, dem Gesang der Vögel lauschend, um zu beschreiben, wie wir beisammen saßen im blauen Zimmer. Wir hörten diese Closing Minute, schwiegen, und dann sagte jemand, also das trifft es alles sehr gut, nur ich höre keine Vögel singen. Und dann für vielleicht eine Minute waren wir alle ganz still, ganz beisammen, ganz gehalten, lauschten, gemeinsam gerichtet, ob da die Vögel singen. Und dann mussten wir kichern und lachen vor Freude und jemand anders schlug vor, maybe right instead of listening to Birdsong, listening for Birdsong. Also vielleicht solltest du statt dem Gesang der Vögel lauschend schreiben, auf den oder nach dem Gesang der Vögel horchend. Ich bin so dankbar für diesen Moment, der meinen Zweifeln, meine Ungeduld und meine Verfehlung heilte, zumindest für einige Zeit. Ein Beschluss ist nicht nur dann gut, wenn er maximal adäquat wiedergibt, was wir sagen können, sondern auch dann, wenn er wahrhaftig davon spricht, was und vor allem wie wir gewartet und gehört haben. Dieser Moment, Andacht als Listening for Birdsong, nach, an, zuhören, ist das innere Bild, das ich aufrufe, wenn ich alle Leichtigkeit und Freude verliere und in Geschäftsandachten drohe, mich zu sorgen, Politik zu betreiben, mich vom Ego leiten zu lassen und nicht das Licht im anderen zu suchen. Dunkelheit. Den Jungfreundeweg als Freude und Feier der Flügel zu beschreiben, als Erkundung des Lichts, das trifft einen guten, einen wichtigen Teil dessen, wie ich IMF und die Jungfreunde erlebe und wie ich durch diese Brille das Quäkersein erlebe. Aber den anderen, nicht weniger wichtigen, habe ich an mir selbst und vor allem als Älteste im Gespräch mit Jungfreundinnen und Jungfreunden kennengelernt. Und er handelt nicht vom Licht, sondern von der Dunkelheit, auch von der Dunkelheit, nicht nur vom Fliegen, sondern auch vom Fallen. Gerade in der Intensität der Lebensphase, in der wir uns befinden, gerade in der Intensität unserer Treffen, sind nicht nur Vertrauen und Licht unmittelbar erfahrbar, sondern auch die Ängste und die Dunkelheit ganz konkret. Ich habe als Älteste viele Geschichten gehört von spirituellen Krisen, viel von der Gebrochenheit der Welt, wie sie sich im Einzelnen spiegelt, gesehen und viel von der Angst vor der eigenen Dunkelheit gehört. Auf den Fotos unserer Treffen könnt ihr das Licht, die Freude und das Lachen sehen. Die Dunkelheit, die Verzweiflung, die Krisen und Tränen meist nicht. Aber die sind auch da, gehören dazu, müssen sein und dürfen sein. Ich glaube, ein gemeinsamer Aspekt dieser Krisen, so unterschiedliche Gründe und Formen sie auch haben, ist immer wieder die Angst, immer in Angst zu leben, statt in Vertrauen. Angst, nicht genügend positive Ressourcen zu haben, die glaubhaft gegen das Negative gestellt werden können. Angst, nicht stark genug und nicht gut genug zu sein, um eine Veränderung in der Welt bewirken zu können. Im Kern dieser Krisen steht ein Paradox. In jedem Menschen das Licht sehen, aber in sich selbst nur Dunkelheit. Dieser Gedanke lässt jede Gewissheit zur Farce werden, ist toxisch, aushöhlend. Und wieder, vielleicht ist die Angst vor der eigenen Dunkelheit einfach alterstypisch, typisch für die Perspektive derjenigen, die die Selbstverständlichkeit des Kinderglaubens verloren haben und jetzt bereit sind, ihren eigenen Weg zu gehen, aber vor der Weite des Landes vor ihnen zaudern und an sich zweifeln. Vielleicht ist diese Angst auch eine, durch die biografische Situation intensivierte, grundlegende Quäkerangst. Die Angst derer, die sich frei und auf den Weg und verletzlich gemacht haben. Das innere Licht zeigt uns den Weg, aber eben auch die dunkelsten Ecken in uns. Ein Lied von John Watts und ein Zitat von Marianne Williamson helfen mir gegen diese Angst. Das Zitat lautet: Unsere größte Angst ist nicht, unzulänglich zu sein. Unsere größte Angst ist, grenzenlos mächtig zu sein. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die uns am meisten ängstigt. Wir fragen uns, wer bin denn ich, dass ich brillant, begabt, wunderbar sein soll? Aber wer bist du, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Es dient der Welt nicht, wenn du dich klein machst. Wir alle sind aufgefordert zu leuchten. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, die in uns ist, zu manifestieren. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser Licht scheinen lassen, geben wir anderen unbewusst damit die Erlaubnis, es auch zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch die anderen. Das heißt für mich, die notwendige und schmerzhafte Auseinandersetzung mit den eigenen Verfehlungen und Ängsten ist Teil des Quäkerwegs und sie ist gangbar. Aber die destruktive Energie, mit der wir uns selbst am Wachsen hindern, das Paradox, mit dem wir unseren Glauben aushöhlen, das stoppt uns. Und wenn wir uns selbst nicht erlauben zu wachsen, können wir auch anderen keine guten Wegbegleiter sein. Lieben zu lernen, auch uns selbst, in einer kaputten Welt, Vergebung lernen, Distanz überwinden, Gemeinschaft leben, die Gaben des Geistes so einzusetzen, dass sie der Welt gut tun und nicht uns selbst schlecht. Das sind notwendige Schritte zu Befreiung, um andere zu befreien, zu Transformation oder eben zum Wachsen dürfen. Das Gegenteil von Angst ist Vertrauen. In der Gemeinschaft der Freundinnen und Freunde können wir einander nicht die Angst nehmen, aber Vertrauen geben. Befreiung, Wachstum, Transformation, Heilung geschehen weder von alleine, es braucht eine Kraft, wie auch immer man sie nennen mag, noch funktionieren sie allein, es braucht Gemeinschaft. Wenn wir aber wirklich Gemeinschaft leben, nicht nur Beziehungen, dann wachsen wir aneinander, Mensch an Mensch. Ich sage im Übrigen lieber wachsen dürfen als Befreiung oder Transformation, weil Wachstum nicht eine einmalige, absolute Veränderung beschreibt, sondern kontinuierliche, graduelle. Manche Freundinnen und Freunde erleben solche klar benennbaren Momente, die ihre Welt in ein Vorher und ein Nachher teilen, ihr Suchen in Gewissheit verwandeln. Aber wenn ich in der Erwartung dieses einen Moments der absoluten Transformation verharre, dann sperre ich mich gegen einen transformativen Prozess, der nicht nur Schwarz und Weiß, nicht nur Licht und Dunkelheit kennt, sondern Menschen, die Fehler machen, aus ihnen lernen, Verfehlungen, Vergebung, Vertrauen. Ich versuche also, nicht der Angst vor dem Licht, die sich als Angst vor der Dunkelheit tarnt, nachzugeben. Ich versuche, achtsam und dankbar zu sein für die kleinen Veränderungen und damit offen für die fortgesetzte Offenbarung als eine, die sich auch in mir fortsetzt. Offen für Annäherung, Erweiterung und Wachstum. Wurzeln. Wurzellos. Ich kam 2010 zu den europäischen Jungfreunden, zeitgleich mit dem Beginn meines Aufnahmeverfahrens in der Deutschen Jahresversammlung. Jungfreundin war für mich also nie der Zustand vor der Vollmitgliedschaft, sondern zuerst mit den deutschen Jungfreundinnen und Jungfreunden in Udenhausen die Entdeckung meines Quäkerseins und dann mit den europäischen Jungfreunden eine Neuentdeckung meines Quäkerwerdens. Ich brauchte IMEF, um Mitglied in der Deutschen Jahresversammlung werden zu können, weil Mitglied werden und spirituelles Wachstum nicht dasselbe sind. Ich war damals in einer Krise. Ich dachte, es sei an der Zeit, erwachsen zu werden, vom Quäker-Findelkind zum Vollwert-Quäker und so etwas zurückzugeben von all der Unterstützung, die ich erhalten hatte. Aber ich konnte nicht, denn ich dachte, in mir sei nur Dunkelheit. Ich saß in der Andacht, es würgte mich, ich fühlte mit jeder Faser meines Körpers, dass ich etwas sagen muss, aber ich kämpfte dagegen an, weil ich zu wissen glaubte, dass das entweder Einbildung sein müsste oder aus der Dunkelheit käme, nicht aus dem Licht. Ihr habt mich immer wieder ermutigt zu fliegen. Aber ich fürchtete plötzlich, meine Flügel seien nur selbst gebaut und würden beim ersten Kontakt mit dem Licht schmelzen. Ich wusste nicht mehr, was mit diesen Flügeln anzufangen ist, die mir gegeben wurden. Ich fiel, aber ich wurde erneut aufgefangen, diesmal bei IMEF. Ich war eingeladen, nochmal neu anzufangen und durfte wachsen, ohne erwachsen werden zu müssen. Und ich entdeckte die Wurzeln, ohne die die Flügel nicht weit genug tragen. Diese Krise hatte eine persönliche, biografische Seite, aber sie hatte auch eine gemeinschaftliche Seite. Bevor ich zu IMEF kam, war ich unter Freundinnen und Freunden, die mich hielten und nährten und liebten, und ich war dennoch allein, dennoch distanziert. Nicht die Gleichaltrigen fehlten mir, sondern eine Gemeinschaft, in der ich wachsen darf, ohne erwachsen werden zu müssen. Und mir fehlte das spirituelle Rüst- oder Handwerkszeug. Erst bei den europäischen Jungfreunden fand ich meine Quäkerwurzeln, und erst dadurch kann ich sie jetzt auch in der Deutschen Jahresversammlung suchen. Mit Quäkerwurzeln meine ich nicht das Wissen über die Geschichte des Quäkertums und den Reichtum der Erfahrungen der Quäkerinnen und Quäker vor uns, sondern einen Weg, mit diesen aktiv umzugehen, sie mit offenem Herzen anzuhören und dann mit neuem Leben zu füllen. Die Frage, was kann ich sagen, zu beantworten, überforderte mich. Erst als ich verstand, dass die Frage lautet, was kann ich sagen und ist es inwardly from God, im Innern von Gott, dann erst hatte ich den Halt, mich dem zu stellen und Grund, auf dem ich stehen kann. Ich hatte Flügeln, aber keine Wurzeln. Mir fehlten diese Wurzeln und eine Gemeinschaft, die sich über diese Wurzeln nährt, sich über sie verständigt und über sie verbunden ist. Bei IMEF fand ich zu meinen Quäkerwurzeln, das heißt, zu einer radikalen Gemeinschaft. Denn radikal kommt ja von dem Wort Radix Wurzel. Radikale Gemeinschaft, vorwärts zu den Wurzeln. Weil bei IMEF die Generationen etwa alle 5 Jahre wechseln, scheint die Zeit schneller zu vergehen als in der Deutschen Jahresversammlung. Und unsere Treffen sind sehr intensiv. Hochdosis-Quäkertum nannte das mal jemand. So sind Jungfreunde-Gemeinschaften vielleicht so etwas wie Quäkergemeinschaften unter dem Brennglas, an denen man Prozesse und Entwicklungen des Quäkertums sichtbar machen kann, die sonst zu langsam sind fürs Auge. Dazu gehört auch die ständige Auseinandersetzung mit unserer Gemeinschaft und ihrer Erneuerung. In den 5 Jahren, die ich bei IMEF war, 5 von 30, haben wir bei IMEF fast alles, was wir so machen, unsere Strukturen, unsere Formen, unsere Ämter, unsere Veranstaltung, unsere Satzung, unseren Annual Report, all das haben wir auf seine Aktualität, Notwendigkeit und spirituellen Fundamente hin hinterfragt. Wir waren aber nicht die Ersten. Jede IMEF-Generation führt Ämter ein und setzt sie aus, hinterfragt Strukturen und ob wir überhaupt Strukturen brauchen, fragt in Episteln und Beschlüssen, wo siehst du IMEF in der ferneren Zukunft, also in 3 bis 5 Jahren? Was heißt es, ein Jungfreund zu sein? Was heißt es, Europa oder Europa und Nahen Osten im Namen zu tragen? Sind wir jetzt Quäker? Wie leben wir Gemeinschaft und Konflikte? Wollen wir uns in Anliegen gegenseitig unterstützen oder sollen wir gemeinsame Anliegen entwickeln? Sollten wir unsere Körperschaft vielleicht auflösen, um näher am Geist zu sein? Kreisen wir also immer nur um uns selbst? Ich glaube, wir können individuell und als Gemeinschaft nur wachsen, wenn wir auf dem aufbauen, was die Generationen vor uns erfahren haben, aber gerade indem wir immer wieder in die Offenheit der Frage gehen, was es hier und heute für uns heißt, Quäker zu sein, was wir hier und heute sagen können und tun müssen. Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir dabei nicht aus Bequemlichkeit und Egozentrik nur um uns kreisen und die Welt vergessen. Aber die Dynamik des Quäkertums zwischen Tradition und Offenbarung führt auch dazu, dass wir nie wissen, woran wir sind, nur dass wir unterwegs sind. Ich schätze an IMEF, dass wir uns das nicht vorwerfen, sondern uns erlauben, die Arbeit an diesem Prozess in den Mittelpunkt unserer spirituellen Suche zu stellen. Wir tun das auch im Vertrauen darauf, dass wir, wenn wir in spiritueller Gemeinschaft leben, ermutigt und ermächtigt sind, als Einzelne in der Welt Zeugnis abzulegen und zu wirken. Einen Ort zu finden, an dem wir mit anderen Menschen an uns wichtigen politischen und gesellschaftlichen Fragen arbeiten können, ist tatsächlich manchmal einfacher, als einen Raum zu halten, der uns dafür spirituell stärkt. Wir sind ja zum Glück nicht allein mit unseren Anliegen und Themen. Aber je mehr wir uns mit der Gebrochenheit, der Verbesserungswürdigkeit der Welt beschäftigen, desto wichtiger ist es, Ressourcen zu haben, um in Liebe antworten zu können. Es ist nicht ein Entweder-Oder, aber wenn wir zu einem Zeitpunkt das eine mehr brauchen als das andere, müssen wir uns das auch nicht vorwerfen. Solange wir Wurzeln und Flügel haben, sind Glaube und Wirken sowieso untrennbar. In dem Prozess der beständigen Erneuerung geht es uns auch gar nicht darum, fertig zu werden, sondern darum, in guter Weise unterwegs zu sein. Die Antworten, die wir bei E-Mails auf die Frage, was wir sagen können und tun müssen, finden, die werden schon bald neu gestellt und neu beantwortet werden müssen von der nächsten Generation. Aber in diesem Prozess, demütig, mutig, geduldig, ungeduldig, finden wir durch radikale Offenheit und Verletzlichkeit nicht nur Antworten, sondern eben zu unseren Quäkerwurzeln. Und das ist es vielleicht, was ich sagen kann, was ich mit den europäischen Jungfreundinnen und Jungfreunden über diese Quäkerwurzeln lernen durfte. Über Vertrauen in den Prozess, über das Einander in Verantwortung halten, über Discernment. Vertrauen in den Prozess. Eine meiner wichtigsten Erfahrungen bei IMEF war das Jahr ohne benannte Schreiber, nachdem unser vorheriger Schreiber direkt nach unserem Jahrestreffen zurückgetreten war. Wir waren zunächst ängstlich, verwirrt, verstanden dann aber in der Andacht, dass für Heilung und Wachstum in unserer Gemeinschaft nicht eine schnelle Lösung wie ein Interimsschreiber notwendig war, sondern neues Vertrauen in den Prozess. Wir nahmen unseren Mut zusammen und wir waren bereit, uns führen zu lassen. Nicht von einem Menschen, sondern vom Leben, vom Geist. Ein Zitat von Jean Knudsen-Hoffmann machte uns Mut, diese Situation anzunehmen als etwas, das uns gegeben wurde. Ich muss vertrauen, ich kann vertrauen, ich darf vertrauen. Nicht in eine bestimmte Person, eine bestimmte Beziehung, eine bestimmte Situation, sondern in das Leben, das für mich synonym ist mit Gott. Ich muss, ich kann, ich darf mein Vertrauen legen in den Prozess, um das, was mir geschieht, so willkommen zu heißen, als hätte ich dafür gebetet. Und das wurde mein Gebet vor Geschäftsandachten. Denn wenn ich nicht aufpasse, wenn ich mein Vertrauen nicht in den Prozess lege und mich öffne für das, was mir geschieht, dann verschließe ich mich dem Geist, katapultiere mich aus der Andacht und finde mich wieder in Beziehungsproblemen, in Politik, in Bürokratie. Dann denke ich an Du und an Ich, glaube, dass eine bestimmte Person, jemand, den ich mag, jemand, mit dem ich einen Konflikt habe, ich selbst, absolut wichtig und notwendig ist für diese Entscheidung. Und erst wenn ich mich davon löse, kann ich wirklich vertrauen. In dem Jahr ohne Schreiber haben wir mit IMEF die Methode unserer Geschäftsandacht möglichst weit von Persönlichem gelöst. Wir haben sie also nicht neu erfunden, sondern so radikal angewendet, vorwärts zu den Wurzeln. Der erste Schritt dazu war, bei unseren telefonischen Ausschusssitzungen mit Hilfe eines Internetprogramms gemeinsam an Beschlüssen zu schreiben. Dabei saßen wir verteilt in Europa hinter unseren Laptops und blickten dennoch auf denselben Bildschirm und tippten zusammen in einem gemeinsamen Dokument. Die Buchstaben auf unserem Schirm, die sich zu Worten vervollständigten, waren so nicht Dokument eines fertigen Sense of the Meeting, sondern eines sich bildenden. Es ging nicht mehr nur um das richtige Ergebnis, sondern um den richtigen Weg. Ein technisches Hilfsmittel unserer Zeit und unserer Generation ermöglichte uns, uns für neues Licht zu öffnen. Aber die Technik war nicht Selbstzweck, sondern Werkzeug für unsere Andacht und unsere Entscheidungsfindung. Und das half uns, uns zu erinnern an ein Wissen, das älter ist als wir und alle hier. Auch Schreiber sind nur Werkzeuge in diesem Prozess. Mit diesem neu erinnerten Wissen trauten wir uns im zweiten Schritt, Geschäftsandachten ohne Schreiber in großer Runde bei unseren Versammlungen zu halten. Wir legten besonders viel Wert auf die klare Trennung von Informationen und Nachfragen einer und Entscheidungsfindung andererseits, oft auch durch eine Pause oder eine Aufteilung des Punktes auf zwei Termine. Das Schreiben der Beschlüsse, also das Hören auf den Sense of the Meeting, das Formulieren und Testen, das übernahmen immer wieder andere Freundinnen und Freunde aus unserem Kreis, die sich zu Beginn der jeweiligen Andacht dafür einfach meldeten. Viele von ihnen hatten keinerlei Erfahrung als Schreiber und auch wenig Hintergrundwissen zu den anstehenden Entscheidungen. Aber sie waren bereit, zu vertrauen, zu hören, zu dienen. Im Team der Ältesten haben wir sie dabei sehr aktiv unterstützt. Wir waren präsent und luden immer wieder uns alle ein, dem Prozess zu vertrauen und die Form zu halten. Diese Geschäftsandachten waren eindeutig zu lang und kräftezehrend, aber sie waren ungeheuer konzentriert, gesammelt und gehalten. Wir wussten, jeder und jeder wusste zu jeder Zeit, dass jeder Fortschritt und jeder Rückschritt ein gemeinsamer ist. Wir hielten die Schreibenden und uns alle im Licht. Es war unendlich anstrengend, aber wir haben so viel gelernt. Wir haben für ein Jahr einander wirklich darin begleitet, zu vertrauen, zu üben, zu lieben, zu beten. Wir haben so sehr von uns selbst abgesehen, dass wir unsere Liebe füreinander neu entdecken konnten. Wir haben das Schreiben als geteilte Aufgabe und die Entscheidungsfindung als gemeinschaftliche Erfahrung begriffen. Wir lebten unser Quäkersein als Doing it together, Glaube. Bei den Jungfreunden achten wir den Prozess, wir experimentieren und spielen mit ihm, aber gerade im Wissen, dass er uns hält. Prozess ist nicht Bürokratie, nicht toter Buchstabe, sondern Leben. Das Üben und Experimentieren mit den wenigen, aber umso zentraleren Formen und Prozessen, die die Quäker-Tradition uns mitgegeben hat, das ist Gottesdienst, Service, wachsen dürfen. Wir sind in diesem Jahr über unsere eingebildeten und realen Grenzen gegangen, haben unsere Schwäche und unsere Verletzlichkeit nicht voreinander versteckt und uns innerlich nackt gemacht. Wir legten uns einander in die offene Hand vor Gott. Einander in Verantwortung halten. Die große Freiheit und Ermächtigung des Quäkertums nicht vor einer theologischen Autorität, sondern nur vor uns selbst, unserem Gewissen, unseren Überzeugungen oder dem Göttlichen, wie auch immer wir es nennen, Rechenschaft abzulegen, diese Freiheit und Ermächtigung kommt mit großer Verantwortung, die einem ganz schön Angst einjagen kann. Und oft ist genau das die Angst vor dem Licht getarnt als Angst vor der Dunkelheit. Wir brauchen deshalb die Unterstützung durch Freundinnen und Freunde, die uns im Licht halten, uns helfen, uns zu verzeihen, uns ermutigen, uns auch mal in Liebe unangenehme Fragen stellen, die uns also in dieser Verantwortung vor Gott halten. Es geht nicht darum, dem oder der anderen zu sagen, was richtig und falsch ist, sondern darum, uns in diesem Ringen gegenseitig im Licht zu halten. Auch dann, wenn es länger dauert, auch dann, wenn wir vom Weg abkommen. Man könnte das Trage dein Schwert, solange du kannst, Prinzip nennen. Wir sagen einander nicht, was wir tun sollen, aber wir vertrauen darauf, dass wir in der Stille zur richtigen Antwort gelangen werden. Wir versprechen, einander geduldig zu begleiten, solange es eben dauert, und unterstützen uns darin, wahrhaftig zu handeln und die Konsequenzen aus dem zu ziehen, was wir erfahren haben. Aber wir erwarten auch voneinander, wir dürfen voneinander erwarten, dass wir uns diesem manchmal schmerzhaften Entscheidungsprozess unterziehen. Vielleicht haben wir manchmal Angst, einander zu nahe zu treten. Erst recht gegenüber neuen Freunden der Freunde oder gegenüber Jungfreunden oder neuen jungen Freunden der Freunde. Aber mit Beliebigkeit können wir einander nicht halten, wenn wir fallen. Wenn wir aus Angst dem "mir doch egal, ob du ein Schwert trägst, passt schon" Prinzip folgen, dann werden wir als Gemeinschaft vielleicht statistisch kurzzeitig wachsen, also mehr werden. Aber langfristig werden wir nicht spirituell wachsen, weder individuell noch als Gemeinschaft. Im Gegenteil, wir schaden uns als Gemeinschaft, weil wir uns die Wurzeln kappen, und individuell, weil wir vor der Dunkelheit in uns die Augen verschließen und uns dadurch im Dunkeln allein lassen. Discernment. Vertrauen in den Prozess und einander in Verantwortung halten sind Weisen des Vertrauens und des Zutrauens in Verletzlichkeit und Demut als Zumutung und Ermutigung. Es sind Weisen des Antwortens auf das von Gott, Weisen der Verantwortung, wenn wir gemeinschaftlich und individuell Entscheidungen treffen. Im Englischen, und auch dafür sind die europäischen Jungfreunde gut, dass man all das kennenlernt, im Englischen gibt es dafür den Begriff des Discernments, den wir in unseren deutschen Texten manchmal als Urteilskraft übersetzen, manchmal als Entscheidungsfindung. Discernment ist die Unterscheidung zwischen Ego und Liebe, zwischen Angst und Vertrauen. Welche meiner Entscheidungen und Wünsche entspringen egoistischen Bedürfnissen und Ängsten, welche dem von Gott in mir? Woher kommt meine Angst? Wo hinein lege ich mein Vertrauen? Ist es mein Ego, das spricht, oder die Liebe? Was kann ich sagen? Und ist das im Innern von Gott? Discernment ruht auf dem Vertrauen in die Führung durch das innere Licht, wird ermöglicht durch die Andachtshaltung, bedarf der Liebe, der Geduld, der aufmerksamen Aufgeschlossenheit, aber nicht zuletzt der Übung und Disziplin. Durch Erfahrungen und auch durch unsere Verfehlungen wächst das Vertrauen in den Prozess. Durch Disziplin, also das Einhalten unserer uns selbst gesetzten Regeln, schrumpft der Einfluss von Ablenkungen und der Lärm durch innere und äußere falsche Ratgeber verstummt. Erst die Übungsmöglichkeit, die ich dafür bei den europäischen Jungfreunden fand, half mir zu den Flügeln, nämlich, dass das Göttliche erfahrbar ist und ich im Licht bin, dass ich geliebt bin und lieben darf, zu diesen Flügeln auch die notwendig dazugehörigen Wurzeln auszubilden. Ich brauchte eine Gemeinschaft mit anderen Menschen, die sich der Notwendigkeit dieser Übung bewusst sind, weil sie ihre Wurzeln suchen und weil sie sich als Übende begreifen. Wir sind ja keine fertigen Quäker und das ist gut so, weil es nur so besser werden kann. Wir sind Übende und darin nicht allein. Wir haben einander und wir dürfen wachsen. Und wie alt oder jung wir sind, ist dabei vollkommen unwichtig. Wachsen dürfen in der Gemeinschaft der Freundinnen und Freunde. Der stille Vorwurf, Jungfreundinnen und Jungfreunde würden sich weigern, erwachsen zu werden, weil sie nicht wirklich Verantwortung übernehmen und das Quäkersein ernsthaft angehen wollen, trifft unsere Realität nicht wirklich. In der Suche nach unseren Wurzeln sind wir ja schon mittendrin in der Erforschung des Quäkerseins. Bei IMF leben wir das Quäkertum, manchmal erfolgreich und manchmal verfehlen wir es, aber wir versuchen es. Und als Teil dieser Auseinandersetzung mit dem Quäkertum und seiner Dynamik ersetzten wir den Anspruch des Erwachsenwerdens mit Vorher, Nachher, To-Do, Erledigt, Nicht-Erwachsensein, Erwachsensein durch das Geschenk des Wachsendürfens, eines beständigen Werdens, das wir alle, ohne Altersbeschränkung nach oben oder unten, entdecken können. Ich werde stetig erwachsen und weigere mich, erwachsen zu sein. Ich bin schon ziemlich erwachsen, aber immer noch am Werden. Ich höre hoffentlich nie damit auf, weiter erwachsen zu werden. Ich bin schon ziemlich Quäker, aber immer noch am Werden. Und ich höre hoffentlich nie damit auf, weiter Quäkerin zu werden. In dieser Weise aktiv Jungfreund zu sein, ist nicht die bequemste Wahl. Zu sagen, okay, jetzt bin ich fertig mit dem Quäkerwerden, jetzt weiß ich Bescheid, das wäre manchmal viel einfacher, als das Unfertigsein bewusst auszuhalten. Es ist verführerisch, individuell und als Gesellschaft uns einzurichten im Quäkertum, gemütlich und bequem, statt uns täglich neu herauszufordern, offen zu sein, zuzuhören. Wir können das nur verhindern, indem wir uns selbst und gegenseitig immer wieder zur Radikalität herausfordern, uns produktiv verunsichern und uns öffnen für neue, unerwartete Wege. In der Quäkergeschichte gibt es Beispiele, in denen das recht offensiv geschah. 1696 beispielsweise warf die Quäkerin Anne Wilson Samuel Bowness in einer Andacht mit ausgestrecktem Zeigefinger vor: Ein typischer Quäker. Du kommst so in die Andacht, wie du die letzte verlassen hast, und gehst wieder, wie du kamst, aber wirst nicht besser durch dein Kommen. Was soll das werden? Ausgestreckte Zeigefinger schätze ich heute eher weniger. Aber ich suche schon nach Strategien, um mich selbst immer wieder wach zu rütteln, produktiv zu verunsichern, damit ich kein typischer Quäker bin. Wenn wir einander in Verantwortung halten, können wir uns selbst und uns gegenseitig immer wieder fragen, was das eigentlich soll mit der Quäkerei. Ist also das Jungfreundesein ein Ausruhen in der Zeit, bevor es uns wirklich ernst wird mit dem Quäkersein, ein Verharren in der bequemen Komfortzone, bevor wir Verantwortung für die Zukunft der religiösen Gesellschaft übernehmen? Zugegeben, vielleicht manchmal. Aber Jungfreunde-Gemeinschaften haben auch wenigstens das Potenzial, ein Übungsraum zu sein, der uns mit den Kompetenzen ausstattet, selbst zu erkennen, wenn das Jungfreunde-Sein zur Ausrede wird und wir wie Baunes ein typischer Jungfreund werden, um dann etwas zu ändern oder uns eben neu zu verorten. Und für mich war in den letzten Jahren das Jungfreunde-Sein gerade meine Strategie, mit der ich mich damit herausforderte, noch wachsen zu dürfen. Mir hilft die Gemeinschaft mit Menschen, die das eigene Unfertigsein und die eigene Verletzlichkeit nicht verstecken, sondern aushalten und produktiv machen. Und diese Gemeinschaft fand ich bisher vor allem bei IMEF. Die Selbstverortung als Jungfreundin, könnte man sagen, ist also meine Krummeluspille. Das stammt aus Pippi Langstrumpf. In Pippi Langstrumpf ist die Krummeluspille eine getrocknete Erbse, die Pippi und ihre Freunde schlucken und dabei sagen: Liebe kleine Krummelus, lass mich niemals werden, Gruß. Auf dass sie weiter wachsen dürfen, aber nie Gruß sein müssen. Stattdessen sich darauf verlassen, dass es auch ohne Gruß geht, dass man unfertig leben kann, offen, verletzlich, verwundbar, mit allen Sinnen, volle Kraft voraus und voller Demut, alles wagen, alles zweifeln, alles vertrauen. Und deswegen macht es mich zwar wehmütig, dass ich langsam zu alt werde für IMEF, aber nicht ängstlich. Denn ich weiß wieder, dass das gar keine Erfindung der Jungfreunde ist, sondern dass wir etwas für uns erobert haben, das viel älter ist. Dass nämlich das Quäkersein selbst eine Krummeluspille für das eigene Leben und den eigenen Glauben ist. Wir wollen ja gar nicht bequem und besserwisserisch werden, sondern lernen und nicht vergessen, dass wir uns irren können. Wir wollen offen sein für göttliche Führung, vertrauend in die Praxis unserer Prozesse, nicht der Routine. Quäkerinnen und Quäker jeden Alters teilen dieses Bedürfnis. Aber eben auch die Verführung, sich einzurichten und fertig zu rufen, anstatt auf die Still Small Voice zu hören. Krummeluspillen, seien es Texte, Gebete, Spiele, Praktiken, Orte oder Gemeinschaften, können helfen. Eine getrocknete Erbse in der Hosentasche, die mich beim Versinken in den bequemen Sofakissen unseres warmen Miteinanders in den Hintern piekt und mich daran erinnert, dass ich nicht ein typischer Quäker sein, sondern weiter werden will und dass ich wachsen darf. Dass wir nicht fertig, sondern radikal sein wollen. Meine Krummeluspille half mir, bei und mit euch Wurzeln zu schlagen. Ich bin gebeten worden, der Jahresversammlung Hinweise zu geben, wie sie besser auf die Bedürfnisse von Jungfreundinnen und Jungfreunden in der intergenerationellen Gemeinschaft eingehen kann. In der gedruckten Version tue ich das auch deutlich ausführlicher als jetzt. Für den Moment will ich nur sagen: Wenn junge Leute sich unter Jungfreundinnen und Jungfreunden wohler fühlen als in der intergenerationellen Gemeinschaft, dann liegt das, glaube ich, oft daran, dass die Jungfreundegruppen den Quäkerweg auf eine Weise erkunden, die zu ihrer Verfassung spricht, in der das eigene Unfertigsein akzeptiert und angenommen wird und gar als Schlüssel zu den Quäkerwurzeln verstanden wird, die wir in der Jahresversammlung manchmal weniger deutlich spüren. Aber manchmal liegt das vielleicht auch einfach nur daran, dass ein Jungfreund oder eine Jungfreundin unter Jungfreunden niemals auf sein oder ihr Alter reduziert wird. Unter Jungfreunden dürfen sogar Jungfreunde einfach Freund oder Freundin sein. Sie müssen nicht mehr vor dem Anspruch, eine Zukunft zu sein, weglaufen, sondern dürfen das Abenteuer der Gegenwart des Quäkertums leben. Die Frage, wie wir als Jahresversammlung Jungfreundinnen und Jungfreunde besser willkommen heißen können, ist natürlich nicht unwichtig. Es gibt eine Reihe kommunikativer Fallstricke und gewachsener Missverständnisse. Aber vielleicht sind das nur Symptome. Die Ursache, würde ich vermuten, ist, dass junge Menschen nicht aus prinzipiell anderen Gründen zu Quäkerandachten kommen als ältere Menschen. Und es sind auch keine prinzipiell anderen Gründe, aus denen sie wiederkommen oder das bleiben lassen. Der Grund, aus dem sie in die Gruppen kommen oder eben nicht, ist nicht die An- oder Abwesenheit von Gleichaltrigen oder zumindest nicht nur. Denn sie kommen oder eben nicht, genauso wie Menschen anderer Altersstufen, weil sie sich nach etwas sehnen, nach einer Gemeinschaft, nach einer spirituellen Gemeinschaft. Sie möchten wahrhaft gesehen, gehalten und herausgefordert werden. Wachsen zu dürfen ist nicht nur individuell wichtig und durch Gemeinschaft ermöglicht, sondern stärkt uns als Gemeinschaft. Wenn wir wachsen dürfen, nähren wir unsere spirituellen Gaben, die individuelle Art, wie sich der Geist in uns zeigt. Die Fähigkeiten, Begabungen, Fragen, Bedürfnisse, Stärken und Schwächen, die jede und jeder von uns zur Entwicklung der Gemeinschaft beitragen kann. Gemeinschaft, so steht es im Grünen Buch, bedeutet, uns gegenseitig zu ermöglichen, Begabungen zu entdecken und sie zum Ruhm Gottes zu entwickeln und auszuüben. Ein solches Wachstum, Das ist kein Ego-Boosting oder Selbstoptimierung und es ist auch nicht ökonomisches oder statistisches Wachstum, Mitgliederzahlen, sondern sie dient der wirklichen Gemeinschaft, der Gospel Order. Spirituelles Wachstum der Einzelnen, spirituelles Wachstum der Gemeinschaft und unser Wirken in der Welt, Ruhm Gottes oder Gott als Verb, die nähren sich in dieser Gospel Order gegenseitig. Wenn wir mehr intergenerationelle Gemeinschaft leben wollen, können wir also fragen, was können wir einander geben, einander fragen, einander antworten, einander bitten, einander sein? Wie können wir einander willkommen heißen? Christina van Regenmorter hat diesen gegenseitigen Austausch von Gaben zwischen neuen und erfahrenen, jungen und alten Quäkerinnen und Quäkern als Ankommen im Quäkertum beschrieben. Der Austausch von Gaben baut Tore in die Gemeinschaft für den Einzelnen und Pfeiler der Gemeinschaft für alle. Christina benennt 8 Gaben, darunter die Gabe der Freundschaft und die Gabe der Liebe, die Gabe des Vertrauens und die Gabe praktischer Unterstützung. Für den intergenerationellen Austausch scheinen mir die Gabe der Ernsthaftigkeit und die Gabe des Spiels besonders wichtig, denn sie beinhalten die Wertschätzung verschiedener Formen der Kommunikation und die Bereitschaft, miteinander das Register zu wechseln und aufzuhören, Spiel und Ernst als Gegensätze wahrzunehmen. Das ist ebenso wie bei Glaube und Wirken einfach eine falsche Alternative, mit der wir uns unnötig beschränken. Es bedeutet auch, die Vielfalt an Kultur, Sprache und Ausdrucksweisen des Glaubens in unserer Jahresversammlung zu begrüßen und das von Gott in jedem zu achten, selbst wenn es auf ungewohnte Weise zum Ausdruck kommt oder schwer erkennbar ist. Ratschläge und Fragen 16 und 17. Auch zum Beispiel in Berichten der Junioren- und Jungfreundegruppe von ihren Aktivitäten. Aber mir sind vor allem 2 der Gaben, die Christina auflistet, ein Anliegen. Die Gabe der Bestätigung und die Gabe der Verantwortlichkeit. Um wachsen zu dürfen, brauchen wir zum einen Bestätigung und Wertschätzung. Die Botschaft, du bist gut, wie du bist. Du bist ein Kind Gottes, du bist geliebt. Das zu hören, ist die Bedingung dafür, dass wir auch unsere Dunkelheit zeigen, unsere inneren Zweifel mitteilen, unser Licht annehmen und danach leben können. Aber wir brauchen auch Ermutigung und Herausforderung. Bedingungslose Liebe bedeutet nicht bedingungsloses Hinnehmen, sondern auch in Liebe gestellte Fragen, ohne vorgegebene Antworten, aber mit der Botschaft, ich bin bei dir, während du nach der Antwort suchst. Und wenn du sie gefunden hast, noch immer. Bedingungsloses Hinnehmen birgt nämlich die Gefahr der Beliebigkeit, das mir doch egal, ob du ein Schwert trägst, Prinzip. Und es birgt die Gefahr einer giftigen Botschaft, für die vor allem Jungfreundinnen und Jungfreunde ziemlich empfindliche Sensoren ausgebildet haben. Mir doch egal, wie du bist, was du tust, was du sagst, denn du bist ja jung. Vielleicht sollten wir uns trauen, mehr Erwartungen aneinander zu stellen. Nicht die Erwartung, dass jemand einen bestimmten Glaubenssatz akzeptiert oder eine bestimmte Sprache annimmt, um seine oder ihre Spiritualität zu beschreiben. Wohl aber die Erwartung, dass wir uns wahrhaftig verhalten, uns selbst gegenüber und einander gegenüber, dass wir Probleme und Konflikte benennen, dass wir verlässlich sind. Mit Beliebigkeit, ohne Erwartungen, können wir niemanden willkommen heißen, weil wir im überangestrengten Bemühen, deutlich zu machen, wie undogmatisch wir sind, vergessen zu sagen, was uns wichtig ist. Im Bemühen, niemanden zu verschrecken, verstecken wir uns. Damit sich auch die Neuen und die Jungen willkommen geheißen fühlen zu wachsen, dürfen ihre Versuche, über ihre Dunkelheit, ihre Zweifel und ihre Verfehlungen zu sprechen, nicht mit einem so gut gemeinten, ist schon alles gut, so wie es ist mit dir, ruhig gestellt werden. Und das finde ich wieder in den Ratschlägen und Fragen 18. Wie können wir die Quäkergruppe zu einer Gemeinschaft machen, in der sich jeder umhegt und geistig genährt fühlt und Fremde willkommen sind? Wirkliche Gemeinschaft ermöglicht spirituelles Wachstum, wenn wir einander und dem von Gott antworten, einander verantworten und einander in Verantwortung halten. Von Freund zu Freund, von Generation zu Generation, Mensch an Mensch. Dass wir sagen, mit Worten, Taten, einer Umarmung im stillen Gebet, du bist gut, du bist geliebt, ein Kind Gottes, auch in dir ist ein Licht. Also sucht einander zu erkennen in dem, was ewig ist. Aber dass wir auch sagen in Worten, Taten, Umarmung, Gebet, ich halte dich, auch wenn du fällst. Ich trage deine Verfehlungen mit dir, wenn du vom Weg abkommst und laufe neben dir, solange es dauert. Du darfst wachsen. Also trag miteinander die Last der Verfehlungen jedes Einzelnen und betet füreinander. Und nichts anderes, nur noch deutlich präziser, steht auf dem T-Shirt der Junioren und Jungfreunde. Ich suche mein inneres Licht, bitte leuchte mir den Weg. Damit wir wachsen dürfen, müssen wir nicht erzogen oder aufgezogen werden, sondern wir brauchen eine Umgebung, in der wachsen zu wollen und wachsen zu dürfen geteilte Werte sind. Eine Gemeinschaft, in der wir wissen, wie verletzlich uns diese Suche macht und die uns darin hält. Eine Gemeinschaft, in der unser Unfertigsein anderen nicht zur Last fällt, sondern unsere Verletzlichkeit und Offenheit andere einlädt, zu wachsen. Während der Weltkonferenz 2012, an der ich dank der Unterstützung vieler von euch teilnehmen durfte, trafen sich die jungen Erwachsenen-Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem eigenen Plenum. Die Treffen dieser Generation, das waren etwa 100 junge Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt und verschiedenen Quäker-Traditionen, standen nicht im Programm. Sie fanden daher zwischen Epilog und Frühstück statt. Unsere Anliegen waren ebenso vielfältig bis unvereinbar wie die Weltkonferenz insgesamt. Aber wir erkannten einander in einem Selbstverständnis, das uns ermutigte. Wir waren übermüdet, euphorisch und bereit, Zeugnis davon abzulegen, wo wir das Quäkertum im Jahr 2012 sahen. Und so beschlossen wir, eine gemeinsame Epistel zu verfassen. Ohne Epistelausschuss, alle gemeinsam, in der Nacht, in vielen Sprachen, mit unterschiedlichen Traditionen und Verfahren. Ja, wir waren größenwahnsinnig, aber wir wollten es versuchen. Wir wollten uns nicht drücken vor dieser unserer Gegenwart. Die folgenden Stunden waren ein intensives Ringen um die richtigen Worte, das getragen war von der Freude, Jungfreund zu sein. Und dann, als wir schon die Luft anhielten in der Erwartung, die Epistel vollendet zu haben, stand da aber überraschend, plötzlich, schmerzhaft, keine Einmütigkeit, sondern ein vielstimmiges Nein. Wir waren ganz nah dran, aber es war noch nicht gut genug. Das tat weh, wir waren wund, verwundet, gingen verwirrt und verunsichert auseinander. Am nächsten Tag trafen sich einige von uns zu einem Meeting for Healing, danach zum Singen und Tanzen. Wir begriffen, dass die fehlende Einmütigkeit uns gar nicht am meisten schmerzte, denn die fühlten wir sowieso an jedem Tag der Weltkonferenz. Was uns schmerzte war, dass ihr, die ihr nicht dabei wart, nicht wissen würdet, wie nah wir dieser Einmütigkeit gekommen waren, indem wir einander ganz nah waren, vereint im Prozess und dem Vertrauen in das wilde und abenteuerliche Leben. Ihr würdet sehen, dass wir gefallen, nicht aber, dass wir geflogen sind. Wir schrieben daher dann einen Text über diese Erfahrung. Er ersetzt nicht die Epistel, die wir nicht schreiben konnten. Aber in ihm bezeugt eine kleine Zahl namentlich Unterzeichnende einen Prozess, damit ihr seht und damit ihr uns in der Verantwortung halten könnt, es weiter zu versuchen. Der Text beginnt mit den Worten: Wir möchten mit euch ein Zeugnis von der 6. Weltkonferenz der Freunde teilen. Während unserer gemeinsamen Zeit haben wir eine religiöse Gesellschaft der Freunde erlebt, die verletzlich und zerrüttet oder gefallen sein kann. Und als Jungfreunde haben wir 2 Nächte erfüllt von andächtiger Geschäftsversammlung erlebt, die unsere Unterschiedlichkeit deutlich machte, die Konflikte ans Licht brachte, die zwischen uns ausbrechen können. Wir sind schmerzerfüllt, aber wir sind stolz auf diese Erfahrung. Wir legen Zeugnis ab, weil wir spüren, dass unsere Erfahrung nicht vergessen werden sollte. In diesen Geschäftsandachten schien es, als würden wir die Konflikte und Spannungen, die Freude und die Erregung der ganzen Konferenz spiegeln. Wir spürten alle Emotionen und wir fühlten, wie der Geist uns, wie die gesamte Konferenz bewegte. Das ist eine ganz schöne Menge, aber das können wir tragen. Wir können singen, tanzen, beten, Spaß haben und ernst sein und die Freude und den Schmerz und unsere Verantwortung für das Hier und Jetzt im Licht halten. Wir können gestärkt davon nach Hause gehen und in all die Felder, in denen wir an einer besseren Welt arbeiten. Die Weltkonferenz war vieles nicht, was wir von ihr erwarteten. Aber sie war eine Gemeinschaft, in der wir unsere Verletzlichkeit und unsere Verfehlungen sehr deutlich spürten, aber darüber nicht stehen blieben. Wir waren eine intergenerationelle Gemeinschaft, in der wir Jungfreundinnen und Jungfreunde mehr wollten als die gesamte Konferenz und grandioser scheiterten als sie. Wir waren eine große Familie, in der wir als Jungfreundinnen und Jungfreunde die Konflikte, die Freude und die Aufregung der gesamten Konferenz ausagierten und in der wir das auch aussprechen durften. Wir durften größenwahnsinnig sein, weil die gesamte Konferenz uns trug und hielt. Drama, Tränen, Umarmungen, Lachen, Verantwortlichkeit, Verfehlungen, Vertrauen in den Prozess. Wir vergaßen, dass wir eure Zukunft sein sollen und waren Teil unserer Gegenwart. Denn wisst ihr, wir haben überhaupt keine Angst davor, morgen auszusterben. Denn es geht nur darum, hier und heute richtig und vertrauensvoll zu leben und einander in Verantwortung zu halten. Wir dürfen ja wachsen.